Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, in der heutigen Sendung blicken wir zurück in die 90er Jahre, blicken wir zurück auf die Geschichte des Rechtsterrorismus in Deutschland, denn in diesen Tagen jährt sich der Brandanschlag in Mölln vor 24 Jahren am 23.11.1992 warfen Neonazis Molotow-Cocktails auf das Haus in Mölln, von dem sie wussten, dass dort Menschen mit türkischem Hintergrund wohnen. Es ist also ein rassistischer Brandanschlag und die 10-jährige Yeliz Arslan, die 14-jährige Ayşe Yılmaz und die 51-jährige Vahide Arslan überleben diesen Brandanschlag nicht. Ja, das Gedenken in Mölln, das ist schon lange umkämpft. Die Stadt Mölln hat dann spätestens 2013 klargemacht, dass sie auf die Bedürfnisse und auf die Forderungen der Familie, der betroffenen Familie nicht eingehen wird. Schon vorher haben sie ja immer wieder die Familie gar nicht eingeladen zu den Organisationstischen, haben klargemacht, die Forderungen werden nicht mit Ja beantwortet, wie eine Straßenumbenennung beispielsweise. Und 2013 wurde dann gesagt, dass ein Teil des Gedenkens, nämlich die Müllner Rede, nicht mehr stattfinden wird. Die Familie hatte zuvor die Rednerinnen und Redner ausgewählt und das war der Stadt zu politisch geworden. Und ja, dann wurde die Müllner Rede nicht aufgegeben, sondern ins Exil verlegt. Und seit ein paar Jahren findet sie eben im Exil statt, hier auch immer wieder zu hören auf FSK. In Hamburg hat sie schon stattgefunden, in Lüneburg und in Bremen. Und in diesem Jahr geht es nach Köln, zusammen organisiert mit der Initiative Kolbstraße ist überall, wird dann morgen am 20.11. die Müllner Rede im Exil stattfinden. Und in der heutigen Sendung blicken wir zurück ins letzte Jahr und dokumentieren noch einmal die Müllner Rede im Exil in Bremen vom letzten Jahr. Dort sprach ein Überlebender der SS-Massaker in Griechenland. Und das wollen wir eben heute noch einmal hören. Und in der nächsten Woche ist dann geplant, dass wir hier die aktuelle Müllner Rede im Exil, die morgen, wie gesagt, in Köln stattfinden soll, dokumentieren.
Einen schönen guten Tag Ihnen und euch allen. Toll, dass so viele Menschen hierher gekommen sind. Mein Name ist Simone Sterr. Ich leite die Schauspieldramaturgie an diesem Theater und ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem Nachmittag. Als im Sommer Frau Nina Schulz bei uns die Idee platziert hat, doch die Müllner Rede im Exil am Theater Bremen zu veranstalten, da war uns das recht schnell klar, dass das eine sehr gute Idee ist. Dass das Theater ein sehr guter Ort ist für diese Veranstaltung, einfach weil es eine der vordringlichsten Aufgaben eines Theaters ist, uns, unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben immer wieder und immer wieder aufs Neue und aufs Kritischste und manchmal auch aufs Härteste zu befragen und die Frage zu stellen, wie weit sind wir auf dem Weg in eine tolerante, eine multinationale, eine offene Gesellschaft. Und deswegen haben wir mit unserem Programm, glaube ich, sehr schnell gesehen, dass wir da an dieser Stelle sehr, sehr gut zusammenpassen. Und ich freue mich und es ist mir eine Ehre, die Menschen, die heute hier zu uns gekommen sind, ganz herzlich zu begrüßen. Agirisunturis, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Wir haben gemeinsam geübt vorhin nochmal. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass Sie heute den weiten Weg zu uns hier gemacht haben. Und ich begrüße auch alle Familienmitglieder der Familie Aslan, die heute hier sind. Und begrüße auch sehr herzlich Nina Schulz, die uns diesen Abend oder diesen Nachmittag überhaupt hierher gebracht hat. Herzlichen Dank dafür. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Ich glaube, die Beteiligten sprechen für sich. Und dann übergebe ich jetzt das Wort an dich.
Genau, ich bin Nils vom Freundeskreis im Gedenken an den rassistischen Brandanschlag von Mölln 1992. Ich werde jetzt kurz ein paar einleitende Worte sagen. Danach kommt der Hauptteil der Möllner Rede und dann wird Ibrahim noch zu uns sprechen. Lieber Agiris, liebe Jellis, liebe Phyllis, lieber Namuk, lieber Ibrahim, liebe Gäste. Ich begrüße euch alle ganz herzlich im Namen des Freundeskreises im Gedenken an den rassistischen Brandanschlag von Mölln 1992. Und ich bin besonders froh, euch heute hier in Bremen begrüßen zu dürfen. Wir haben uns vor 3 Jahren kennengelernt, eine Begegnung, für die ich sehr dankbar bin. Seitdem, seit wir von euch erfahren haben, wie mit euch und eurem Gedenken in Mölln umgegangen wurde, haben wir hier in Bremen darüber gesprochen, wie gerne wir euch und eurem Erinnern an Baide, Jellis und Aische einen Ort geben möchten, an dem ihr euch wohlfühlt, wo ihr unter Freundinnen und Freunden seid, wo ihr sprechen könnt und wo euch zugehört wird. Anders als ihr es in Mölln so oft erleben musstet. Ich hoffe sehr, dass hier heute so ein Ort ist und auch beim Konzert im Schlachthof am 27. November. Danke, dass ihr heute hier seid. Ich will auch Danke sagen an das Theater Bremen, besonders an Frau Sterr, dass wir heute hier sein können. An die Stiftung Auschwitz-Komitee, die Rosa-Luxemburg-Stiftung-Initiative, die Partnerschaft für Demokratie Bremen-Mitte und die Amadeo-Antonio-Stiftung für die finanzielle Unterstützung. Und ein besonderes Danke an alle, die uns immer so vielfältig und wunderbar unterstützen. Ein paar Worte vorweg zur Möllner Rede. Die Möllner Rede ist eine kritische Bestandsaufnahme zum gesellschaftlichen Rassismus, zum Neonazismus und zum Umgang mit Gedenken in Deutschland. Es gibt sie seit 2009 als Teil der Gedenkveranstaltung in Mölln und seit 2013 wird sie im Exil gehalten, weil die Stadt Mölln beschlossen hat, dass sie nicht mehr am Jahrestag als Bestandteil des offiziellen Programms durchgeführt werden soll. Die Möllner Rede im Exil zeigt, wie umkämpft Erinnern ist und warum es immer wieder darum geht, das Erinnern zu erkämpfen. Das Erinnern an die rassistischen Brandanschläge muss einen Platz haben, wenn wir über Deutschland reden. Wenn wir über das reden, was geschehen ist und über das, was ist. Rassistische Hetze und Angriffe, Anschläge auf geplante und bestehende Flüchtlingsunterkünfte und deren Bewohnerinnen sind 2015 wieder alltäglich geworden. Auch in Bremen und Umgebung. In den letzten 6 Wochen gab es Brandanschläge auf geplante Unterkünfte in Blumenthal und Findorf. In Schwachhausen laufen Nazis als sogenannte Bürgerwehr durch die Gegend. Schwachhausen, Entschuldigung, Schwanewede natürlich. Würde auch passen. Angehörige der Ermordeten und Überlebende rassistischer und neonazistischer Gewalt benennen diesen alltäglichen Rassismus, die alltägliche rechte Gewalt, schildern manchmal offen, wie es ihnen tatsächlich geht, damals und heute, verschaffen sich Gehör, fordern Antworten. Denn die Probleme heißen nach wie vor Rassismus und Neonazismus. Dass Rassismus Hetzreden, Brandanschläge, Pogrome und Morde ermöglicht. Es geht um Rassismus als eine Struktur, als eine Organisationsform dieser Gesellschaft. Aber über Rassismus schweigt man sich hierzulande lieber aus. Unsere Aufgabe als Antirassistinnen und Antifaschistinnen ist es, dieses Schweigen immer wieder zu unterbrechen. Wir wollen Orte des Sprechens, des Erinnerns und der Begegnung schaffen. Ibrahim hat dazu gesagt, ich bin der Meinung, dass auch im Exil gute Reden gehalten werden können. Jetzt ist es mir eine besondere Ehre, euch unseren heutigen Redner vorzustellen. Die Möllner Rede im Exil wird in diesem Jahr von Agiris Funturis gehalten, der das SS-Massaker im griechischen Distomo am 10. Juli 1944 überlebt hat. Er war 3,5 Jahre alt, als seine Eltern und 30 seiner Familienangehörigen ermordet wurden. Als NS-Verfolgter kämpft er bis heute um Anerkennung und Entschädigung und versucht, seine Geschichte durch juristische und politische Arbeit vor dem Vergessen zu bewahren. Seiner Meinung nach muss sich die deutsche Politik mit den Opfern als Menschen beschäftigen. Denn, so Aguirre, wir sind kein Abstraktum. Ans Aufgeben denkt Aguirre nicht. Er sagt, mir ist am 10. Juni 1944 eine Aufgabe gestellt worden. Er arbeitet weiter, gegen das Geschäft des Vergessens, wie er es nennt. Gegen die Rufe nach einem immer vorwärts. Aber wo liegt dieses Vorwärts, wenn es keine Erinnerung gibt? Gegen die Forderung nach einem Schlussstrich. Aguirre sagt, jemand hat mich mal gefragt, welches Bild für mich charakteristisch sei. Es ist das Kinderfoto von mir mit 5 Jahren, mit ganz fest zusammengepressten Lippen. Das tat ich 50 Jahre lang, weil ich gespürt habe, dass niemand etwas davon hören will. Die Opfer sollen also gefälligst den Mund halten. Ihre Erfahrung, ihr Erleben ist nicht gefragt. Aber das Gegenteil ist das Richtige für die Menschheit. Man müsste die Erfahrungen der Kriegsopfer sammeln und publizieren. Sie sind die Weltgeschichte. Das wäre der Beginn einer Ökologie der Ethik, der Arbeit am Menschen für eine bessere Gesellschaft, für eine friedliche Welt. Als Waise kam Aguirre Funtores 1949 ins Kinderdorf Pestalozzi in die Schweiz. Seine 3 Schwestern blieben bei der Großmutter in Griechenland. Er studierte Physik und Astrophysik in der Schweiz und engagierte sich von dort aus in den 60er und 70er Jahren gegen die griechische Militärdiktatur. Gab die Propylaea, Zeitschrift für Griechenland, heraus. Übersetzte griechische Dichter ins Deutsche, unterrichtete an Zürcher Gymnasien, arbeitete in der Entwicklungszusammenarbeit in Somalia, Nepal und Indonesien. Seit seiner Rückkehr nach Europa reist er zwischen der Schweiz und Griechenland. Jetzt möchten wir Aguirre Funtores herzlich willkommen heißen. Danke, dass Sie da sind.
Ist das okay so? Okay, dann ist gut. Der Terror fängt jetzt erst an. Zu schweigen ist das wahre Verbrechen gegen die Menschheit, hat Nadezhda Mandelstam 1970 geschrieben, zum Gedenken an ihren Vater. Ich habe meine Rede in 11 kleinere und noch kleinere Abschnitte geteilt, damit sie besser verständlich ist, und habe auch Zwischentitel gewählt. Erstens Europa und die Menschlichkeit. Willkommen zurück in einem altbekannten Europa, aber einem anderen als jenes, das wir im Krieg geborenen und gebrandmarkten erträumt hatten. Weise Staatsmänner bemühten sich während vieler Jahrzehnte, dieses Europa aufzubauen, immer unter der Priorität der Ökonomie, aber mit dem Fernziel einer überstaatlichen Gemeinschaft, eines europäischen Bundesstaates mit humaner Verfassung, sozialer Gesetzgebung, friedlicher Koexistenz aller Völker und Nationen, aller Ethnien und Geschlechter, ein menschenfreundliches, kontinentales Territorium ohne innere Grenzen, mit Freizügigkeit für Waren, Menschen und Ideen. Es leuchtete nochmals wie ein Feuerwerk kurz auf vor wenigen Wochen, für wenige Stunden oder waren es ganze Tage. Tausende von flüchtenden Menschen erreichten Mitteleuropa. Sie standen auf einmal vor unseren Türen, vor unseren Herzen. Und die Nächstenliebe, das erste Gebot aller Religionen, verwandelte sich schnell wieder zur schwersten Bürde, war aber trotzdem nicht schwer genug, auf der falschen Waagschale gegenüber den gesellschaftlichen Gegebenheiten, den demografischen und demoskopischen Notwendigkeiten, welche bei der Frage, ob Flüchtling hier willkommen sein darf oder nicht, das Mitentscheiden der Herzen blockieren. Da strömen sie sofort wieder gegeneinander auf die Straßen, die Solidarität und der Egoismus, die echten Christen und die Neandertaler, und bekämpfen sich verbal und politisch, werden auch handgreiflich, aktivieren den Polizeistaat, irritieren die Politik und verängstigen die Betroffenen, die wieder als erste Opfer dieses Schwundes an Menschlichkeit und des Auflammen der fremden Angst werden. Es ist nichts Neues, aber leider auch nichts Überwundenes. Kennen wir wirklich alle diese Geschehnisse in der ferneren, aber auch in der jüngeren Vergangenheit? Ist nicht die ungenügende Kenntnisnahme auch ein Grund der Wiederholung? Deshalb müssen wir immer wieder gedenken, müssen uns und die anderen an das Geschehene erinnern, an die Tat und die Täter, an die Toten und an die überlebenden Opfer. Heute gedenken wir hier in Bremen der Ereignisse vom 23. November 1992 in Mölln. Zweitens, was geschah in Mölln? Am 23. November 1992 gegen 01 Uhr werfen die Neonazis Michael Peters und Lars Christiansen, 25 und 19-jährig, in das Wohnhaus an der Mühlenstraße 9 in der Möllner Altstadt mehrere Molotow-Cocktails. Dann wählen sie die Telefonnummer der Polizei an und rufen in den Hörer: In der Mühlenstraße brennt es, Heil Hitler. Bereits eine halbe Stunde früher hatten sie einen ersten Brandanschlag auf die Ratzenburger Straße 13 verübt. Dort erleiden 9 der Bewohner schwere Brandverletzungen. In beiden Häusern wohnen Menschen türkischer Herkunft. In der Mühlenstraße greift das Feuer vom Treppenhaus rasch auf das Obergeschoss über. An Flucht ist nicht zu denken. Da wirft Hava Arslan ihren 8-monatigen Sohn Namik vom Fenster des 2. Stockes auf das Tuch, das Helfer ausgebreitet halten, und springt dann auch hinunter. Ebenso ihre Schwägerin Ayten mit ihrem Sohn. Havas 7-jähriger Sohn Ibrahim wird von Großmutter Bahide in nasse Tücher gewickelt und im Kühlschrank vor den Flammen versteckt. Nach Stunden rettet ihn dort die Feuerwehr. Der Vater, Faruk Arslan, ist in Hamburg, wo ihn ein Freund anruft: Euer Haus brennt. Als er in Mölln ankommt, brennt das Haus noch immer. Für seine 54-jährige Mutter Bahide Arslan, seiner 10-jährigen Tochter Yedis und seine 14-jährige Nichte Ayse Yilmaz kommt jede Hilfe zu spät. Deshalb müssen wir gedenken, wir müssen uns und die anderen an das Geschehene erinnern, an die Tat und die Täter, an die Toten und an die überlebenden Opfer. Drittens, überlebende Opfer sind Zeitzeugen. Es tönt schon beinahe als Widerspruch, überlebendes Opfer. Die meisten solcher Opfer können mit diesem Widerspruch nicht leben. Nur wenige unter ihnen sind bereit, diese schwere Bürde des Überlebens zu tragen, lebenslänglich zu tragen und Zeugen zu werden und zu bleiben von jenen Teilen der Geschichte der Menschheit, die uns bestenfalls als kleingedruckte Fußnote von den Lehrbüchern vermittelt werden. Was wüssten wir von unserer Geschichte ohne diese Zeitzeugen, ohne die überlebenden Opfer von Auschwitz und allen anderen KZs? Und wer hat alle diese Zeugenaussagen gehört, wahrgenommen und für die Zukunft, für die Geschichte und die Nachgeborenen, für uns gerettet? Nicht der Staat, der Nachfolgestaat der Täter, der immer vorwärts schauen und einen dicken Strich unter die Vergangenheit setzen will, als wäre diese Vergangenheit das erste der überlebenden Opfer, das nicht weiterleben darf, aber weiterleben will. Am 20. Jahrestag nach dem rassistischen Brandanschlag in Mölln wurde Ibrahim Arslan gefragt, ob dies für ihn ein besonderer Gedenktag sei. Und er sagte: Eigentlich ist für mich der 20. genau wie der erste Gedenktag. In den letzten 20 Jahren hat sich an unserem Gedenken kaum etwas verändert. Erst seit 2 Jahren ist der Gedenktag für mich etwas Besonderes, weil ich ihn selber gestalten kann. Für mich als Opfer, als Überlebender des Brandanschlags und der rassistischen Morde der 1990er Jahre ist es wichtig, das Erinnern zurückzuerkämpfen und das Gedenken selber zu gestalten. Wir sind keine Statisten. Wir sind die Hauptakteure des Geschehens. Wir müssen unsere Erinnerung und unsere Geschichte erzählen und unser Gedenken gestalten, nicht andere. Es gab im Verlauf der Weltgeschichte aus den verschiedensten Gründen immer wieder Völkerwanderungen und dabei entstanden neue Völker und alte Völker starben aus. Wer hat die letzte Völkerwanderung miterlebt und kann sich noch daran erinnern? Jahrtausende, Jahrhunderte zurück oder doch bloß Jahrzehnte, vertrieben durch Naturkatastrophen, durch gewaltige geologische Veränderung, durch Raubbau an der Natur, unterschwellige ökologische Nachwehen unseren bedenkenlosen Wohlstands und immer wieder vertrieben durch Kriege, Raubzüge des fanatischen Nationalismus und Rassismus, des Kolonialismus, der modernen Globalisierung zur totalen Ausbeutung der Natur und der noch menschlich gebliebenen Gesellschaften. Unverdienter Reichtum hier, unverdiente Armut überall dort, wo erneut der Kolonialismus waltet. Eine immer stärker polarisierte Welt. Von einer ausgleichenden Wirkung der Vereinten Nationen keine Spur, nicht einmal ein Programm. Und warum wundern wir uns über das altbekannte Naturgesetz, dass sich entgegengesetzte Pole anziehen? Wir vertreiben sie nicht bloß aus ihrer Heimat durch den Kahlschlag ihrer einst glücklichen Welt, wir locken sie auch immer intensiver und dringlicher zu uns herüber durch die neuen Wunder der weltweiten Kommunikation, die ihnen unseren geklauten Luxus vor die Nase halten. Viertens, erste Reaktionen auf die Ereignisse in Mölln. 1992, unmittelbar nach den Brandanschlägen und Morden von Mölln, treffen aus dem gesamten Bundesgebiet und aus dem Ausland Beileidskundgebungen für die Opfer ein. Die spontanen Solidaritätskundgebungen und Lichterketten bezeichnet Bundeskanzler Kohl als Beileidstourismus. Am 28. November nehmen 15.000 Menschen einander an einer von Antifaschistinnen organisierten Demonstration in Mölln teil. Mehr als in den Kundgebungen in Kiel und Lübeck, die von Seiten der etablierten Politik als moralisch und nicht politisch geplant waren. Kurz danach gründet sich in der Stadt ein Bündnis aus dem Verein Miteinander Leben eingeschriebener Verein, der örtlichen Jugend Antifa und migrantischen Gruppen. Der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins Björn Engholm und Bundesarbeitsminister Norbert Blüm fahren zum Ort des Geschehens und sprechen mit den Hinterbliebenen. Versprochen wird ihnen überhaupt vieles, gehalten wird nur wenig. Letztlich sei es den Politikern vor allem um das Ansehen Deutschlands gegangen und nicht um die Betroffenen, stellt Faruk Arslan fest. Fünftens, Politik und Nächstenliebe. Die Politik muss oft rasch entscheiden, da können die tieferen Beweggründe keine anderen sein als jene, die immer, aber nicht immer sichtbar entscheidend sind und den Willen von Politikerinnen und Politikern prägen und langfristig kaum zu verstecken sind. Es ist altbekannt, dass Nächstenliebe nicht wirklich zu diesen Beweggründen der Politik gehören, ebenso wenig wie Menschenrechte und Menschenwürde. Im Anfang war die Tat, sagt Goethes Faust, und da bleibt wohl nicht viel Zeit zu moralischem Abwägen. Umso ausdrücklicher spricht man davon in den Sonntagsreden, aber auch da stehen die Tat und die Täter im Vordergrund. Das Opfer und die Opfer sind in unseren modernen Überflussgesellschaften nicht existent, nicht einmal vorgesehen. Wenn man von der kurzfristig massiven Information in den Boulevardmedien nach Katastrophenereignissen absieht, eine Information von minimaler Nachhaltigkeit in unserer Wohlstandsgesellschaft. Allem, dem das Attribut Schwäche anhaftet, also doch vor allem den Opfern, bringt eine Gesellschaft der Profitvermehrung nur Verachtung entgegen. Der größte Feind der Ellbogengesellschaft, ja, das Gegenteil der Konsumwelt, ist das Mitleid oder, sagen wir es prägnanter, das Mitleiden. Denn es ist geteiltes Leid. Es zwingt uns zum Teilen und Teilen, ja, wollen wir das überhaupt? Selbst wenn wir nicht zu den vielen gehören, die vom Wachstum der Wachstumsgesellschaft persönlich etwas spüren. Am selben Interview zum 20. Jahrestag der Ereignisse in Möhl sagte Ibrahim auf die Bemerkung, du benutzt den Begriff Opfer sehr selbstbewusst. Ich bin ein Opfer, das seine Stimme erhebt. Das versuche ich zumindest. Ich möchte kein Mitleid. Ich sehe mich in der Rolle des Opfers gar nicht als bemitleidenswerter Mensch, sondern als ein starkes Opfer. Als ein Opfer, das die anderen Opfer aufruft, ihre Geschichten zu erzählen und gegen den Feind zu kämpfen. Als Opfer und als Überlebende haben wir einen gemeinsamen Feind. Deshalb müssen wir immer wieder gedenken, wir müssen uns und die anderen an das Geschehene erinnern, an die Tat und an die Täter, an die Toten und an die überlebenden Opfer. Wir müssen des Mitleids gedenken, das tausendmal versäumt wurde, um das Mitleid ringen, das wir sonst aufs Neue verlieren. So war auch meine erste Frage, nachdem ich angefragt wurde, hier diese Rede zu halten, warum gerade ich? Aber ich begriff sofort, kannte ich doch den Grund, das Umfeld in Deutschland, in das auch ich spätestens in den letzten 20 Jahren hineingewachsen bin, ein überlebendes Opfer und Zeitzeuge, bin ich auch und habe offenbar auch die notwendige Opferkompetenz erworben. Im Gegensatz zu der großen Mehrheit der Opfer, die sich begreiflicherweise lieber verstecken, untertauchen, um sich vor den verrechtlichen Blicken der opferfeindlichen Gesellschaft zu schützen, die ihnen nicht verzeihen will, ein Opfer zu sein. Sechstens, die Opfer wagen einen Neuanfang. Die Familie Arslan ist nicht in Mölln geblieben. Sie lebt seit dem Jahr 2000 in Hamburg. Wir wollen hier ein neues Leben beginnen, berichtet der Familienvater, denn alle erwachsenen Familienmitglieder sind schwer traumatisiert und kämpfen bis heute gegen die seelischen und körperlichen Folgen des Brandanschlags. Die Hamburger Ämter machen ihnen das Weiterleben jedoch nicht gerade leichter. An den ersten Besuch beim Sozialamt erinnert sich Faruk Arslan noch genau. Die zuständige Fachbearbeiterin stellte ihn zur Rede, fragte ihn, wer er denn eigentlich sei. Daraufhin erzählte er ihr vom Brandanschlag und von der Familie, vom geplanten Neuanfang. Die Reaktion darauf geht ihm bis heute nicht aus dem Kopf. Das hat sie wortwörtlich zu mir gesagt. Sie haben noch keinen Terror gesehen. Der Terror fängt jetzt erst an. Gerhard Oberlin schrieb in seinem Buch Warum? Todesflug 4U9525, gerade in diesen Tagen endet in Deutschland der letzte Nazi-Prozess gegen den 94-jährigen SS-Buchhalter Oskar Gröning mit einem lächerlichen Strafmaß von 4 Jahren Haft wegen Beihilfe zum Mord an 300.000 Menschen. Die schreiende Ungerechtigkeit, die Deutschland hier weiter in die Welt hinausposaunt, besteht aber weniger in diesem menschenverachtenden Justizskandal als in der versäumten Verhaftung in den Jahrzehnten zuvor, trotz besseren Wissens. Und fast noch schlimmer, da man an die Justiz in Deutschland nach geschätzten 8.000 bis 9.000 nicht verhandelten Mordbeihilfefällen dieses Kalibers keine Gerechtigkeitserwartungen mehr stellt, ist die vollkommen lasche Reaktion der Medien, die sich allen Ernstes dem Thema Haftverschonung wegen Altersgebrechlichkeit eher widmen als der Diskussion des Strafmaßes. Wenn das die Art ist, wie wir mit Opfern und in den eigenen Reihen umgehen, was ist da für unseren Umgang mit Opfern aus fremden Ländern zu erwarten? Was macht allein das Fremdsein in diesem Land, ich schließe da die Schweiz ein, so scheinbar unüberwindlich fremd? Ist es ein Brandmal, das einem beim ersten Grenzübertritt bei der Registrierung auf die Stirn tätowiert wird, wie eine KZ-Nummer, für alle auf immer sichtbar? Warum muss der Eingewanderte kenntlich gemacht werden? Fördert dies die Integration oder macht es diese erst recht unmöglich? Siebtens. Integration ist ein symmetrischer, reflexiver Prozess. Der vor wenigen Tagen in Zürich verstorbene Psychoanalytiker Arno Grün hat gezeigt, dass es das Fremde in uns ist, so der Titel eines seiner Bücher, dass uns das Fremde in anderen tiefenpsychologisch hassenswert macht, die Selbstentfremdung, die Entfremdung von unseren eigenen, inneren, ewig geleugneten menschlichen Schwäche. Wenn wir das Fremde in uns nicht in uns zurück integrieren, ist an die Integration von Fremden in unserer Gesellschaft erst recht nicht zu denken. Arno Grün spricht von der Integration des Fremden in uns als Voraussetzung für die Integration von Fremden in unserer Gesellschaft. Wir sollen also aktiv werden und nicht passiv zuschauen, wie sich die Fremden integrieren. Was bedeutet dieses Zauberwort Integration eigentlich und wie kann sie funktionieren? Integration ist ein Prozess von langer Dauer, ohne Ende. Ein Prozess, der nur symmetrisch gelingen kann. Der Fremde allein kann sich nicht in das neue Land integrieren, wenn die Einheimischen ihm nicht ihre Integrationsbereitschaft entgegenbringen. Die Einheimischen wünschen, dass sich der Fremde integriert, aber dieser Wunsch kann ohne ihre Mithilfe nie in Erfüllung gehen. Es ist das alte Naturgesetz der Anpassung des Lebendigen an die neuen Lebensbedingungen. Und die neuen Lebensbedingungen sind neu, sowohl für den Eingewanderten als auch für die Einheimischen. Wer Angst davor hat, hat seine Lebendigkeit bereits eingebüßt. Nur wenn sich nicht beide Seiten am Integrationsprozess beteiligen, entstehen Konflikte. Aber die Einsicht in diese Symmetrie ermöglicht es, die Konflikte zu erkennen, zu überwinden und eine positive Entwicklung einzuleiten. Ich lebe seit 66 Jahren in der Schweiz, bin seit 42 Jahren eingebürgert und vermutlich hundertprozentig integriert, zumindest was meinen Anteil betrifft. Trotzdem bin ich unter den 7 Millionen Schweizern der Einzige, der mich wirklich für einen Schweizer hält, obwohl ich bereits länger als die meisten dieser 7 Millionen unter diesen weile. Dasselbe erfahre ich natürlich auch in Griechenland. Dort bin ich der Einzige, der nicht glaubt, dass ich mich dem Griechentum entfremdet habe, da ich es im Herzen spüre. Achtens, die Täter von Mölln und ihre Verurteilung. Unmittelbar nach dem Brandanschlag verdächtige die Polizei, Faruk Arslan persönlich den Brandanschlag verübt zu haben. Dann suchte sie die türkischen dann in der türkischen Bevölkerung Mölls nach den Tätern. Trotz des Hitlergrußes, der die telefonische Information bei dem Brandanschlag begleitet hatte, zögerte die Polizei lange, die Täter in diesen einschlägigen Kreisen zu vermuten. Schließlich wurden die Täter Michael Peters und Lars Christiansen, die beide der neofaschistischen Skinhead-Szene angehörten, gefasst. Im Dezember 1993 verurteilte sie das Oberlandesgericht Schleswig nach 47 Verhandlungstagen wegen Mordes und besonders schwerer Brandstiftung zu Höchststrafen. Peters, damals 25, zu einer lebenslänglichen und Christiansen, damals 19, nach Jugendstrafrecht zu 10 Jahren Freiheitsstrafe. Als Chef der Neonazi-Gruppe war Peters bereits zuvor an zwei versuchten Brandanschlägen auf Asylbewerberunterkünfte in Gudow und Kolow beteiligt gewesen. Beide widerriefen ihre vorherigen Geständnisse. Christiansen ist seit Juni 2000 auf Bewährung entlassen. Neuntens, Xenophobie und die Angst der Fremden um ihr Leben. Man stellt sich das überlebende Opfer eher als unbequeme Einzelkämpferin oder als aufsässigen Einzelkämpfer vor und nicht als Teil einer großen Gruppe. Ebenso stellt man sich den Täter eher als Einzelgänger vor, nicht als Mitglied einer für die Gesellschaft gefährlichen Bande. Aus der Perspektive der Opfer zu sprechen, kann aber auch all den vielen ehrlichen Gegnern solcher Brandanschläge in einem Punkt nicht gelingen, da sie sich darin mit den Opfern doch nicht ganz identifizieren können. Sie fühlen sich in dieser Gesellschaft nicht bedroht, weder von den Tätern noch von den Opfern. Und da stehen sie gerade in einem großen Gegensatz zu den Tätern, welche offenbar eine erratische Bedrohung durch die Opfer so übermäßig stark spüren, dass sie zur Tat schreiten müssen. Diese pathologische Fremdenangst, die für die Fremden sehr gefährlich werden kann, bezeichnet man als Xenophobie. Sie wird zu einem unheimlichen politischen Instrument von Demagogen mit gnadenloser Wirksamkeit eingesetzt, ohne zu bedenken, dass diese dadurch eine andere und sehr reelle Angst schüren, jene der Fremden um ihr Leben. Diese Angst der Fremden wird noch viel bedrohlicher, wenn die Xenophobie des Täters nicht bloß einem eindimensionalen, psychopathologisch-individuellen Drang entspricht, sondern in der komplexen Dynamik einer offen oder unterschwellig rassistischen Gesellschaft ihre Bestätigung und Verstärkung erfährt, wodurch die Hemmschwellen praktisch wegfallen. Man erinnere sich an die unvorstellbare Leichtigkeit, mit der Anfang der 30er Jahre vor und nach der Machtergreifung fanatische oder auch bloß angelernte Nazis die Läden und Wohnungen ihnen unbekannten Juden, aber auch ihren wohlbekannten jüdischen Nachbarn demolierten und beraubten. Wenn solche Täter sich durch die Staatsgewalt noch geschützt glauben, werden die Fremden, aber auch jene Einheimischen, welche sich mit den Fremden solidarisieren, zum Freiwild. Dann gesellt sich zu jenem Fremdenhass, der ein abgewehrter Selbsthass ist, die schiere Gier, wie der Historiker Götz Ali in seinem Buch »Warum die Deutschen, warum die Juden?« dokumentiert, dann eint auch die Anständigsten dieser anständigen Gesellschaft mehr als alles andere das Verbrechen. Bundesrichter Thomas Fischer sagte zum österreichischen Standard am 13. Oktober 2015 in einem Interview, in Deutschland fällt der Verfolgungswille nach rechts. Die rechte Demagogie ist kein Untergrundphänomen, sondern kann auf institutionelle Komplizenschaft zählen und sei es nur auf ein institutionelles Laissez-faire. Sie wirkt als Bremsklotz in der heutigen Gesellschaft, in einer Welt, die nicht mehr länger aus einzelnen und einzeln abgeschotteten Kleingesellschaften bestehen will, sondern sich etwas Einmaliges vorgenommen hat, eine große und vielfältige Weltgemeinschaft zu werden. Und es ist nicht zu unterschätzen, dass es nicht Politiker waren, sondern herausragende Denker, welche von einer Weltgemeinschaft ohne staatliche und nationale Grenzen zu träumen begonnen hatten. Und diese scheinbar utopische Vorstellung ist vor allem nach großen von Menschen verschuldeten Katastrophen zum Allgemeingut geworden, welches die pragmatischen Politiker zwar verbal begrüßten, aber allzu vorsichtig und unnötig langsam in vielen Etappen zu realisieren versuchen. Sind die heutigen von Katastrophen verschonten Politiker überhaupt in der Lage, solche große Gedanken und Visionen zu kommunizieren und zielstrebig umzusetzen? Deshalb müssen wir gedenken. Wir müssen. Ja, geht's wieder. Das ist offenbar die Politik. Also Sie sind zu etwas fähig, wenn auch nicht das Versprochene umzusetzen. Deshalb müssen wir gedenken, wir müssen uns und die anderen an das Geschehene erinnern, an die Tat und an die Täter, an die Toten und an die überlebenden Opfer. Erinnern heißt wieder das Vergessen ankämpfen. Vergessen ist bequem, aber unfruchtbar. Das gemeinsame Gedenken stärkt die individuelle Erinnerung und das an das Erlebte Schreckliche. Zehntens. Tief in der Vergangenheit erkennen wir unsere Verantwortung für die Zukunft. Noch einmal Gerhard Oberlin aus dem erwähnten Buch. Wir stehen in diesen Jahrzehnten auf der Schwelle zu einem Paradigmenwechsel, wie ihn die Menschheit zuletzt vielleicht bei Anbruch der sogenannten neolithischen Revolution erfahren hat, also jener Zeit vor bald 10.000 Jahren, als man im fruchtbaren Halbmond nördlich der syrischen Wüste anfing, Viehzucht und Ackerbau zu betreiben. Ist das Anthropozän, das wir jetzt schreiben, also die Ära, in der erstmals der Mensch für global relevante Veränderung verantwortlich zeichnet, bereits die Voraussetzung für diese Veränderungsdynamik? So ist die Schwellensituation dieser Jahrzehnte der Beginn einer noch dramatischeren Epoche, in der Klimaanpassungsprozesse, Ressourcenverteilungskämpfe und Migrationen ungeahnten Ausmaßes unser Leben auf dem gestressten, dicht bevölkerten Planeten bestimmen und grundlegend wandeln werden. Gerade an dieser Schwelle ist es Zeit, über den Menschen nachzudenken, zu ermessen, was er kann, was er nicht kann, was er aushält und nicht aushält, wie er auf die schnell wachsenden Anforderungen reagieren wird. Ist in 2-3 Generationen die Primatenspezies Homo sapiens in der Lage, sozialverträgliche Entscheidungen zu treffen, die das Überleben der meisten sichern werden? Wird es einen entschiedeneren Sinn für globale Verantwortung geben, als wir dies heute beobachten? Wird die in den nächsten Jahrhunderten immer schwierigere Lage auf dem Planeten fähige, reife, stresserprobte Menschen vorfinden, für die zum Beispiel Kriege kein Mittel, auch keine verlogene Ultima Ratio mehr sind, um Konflikte wie auch Probleme zu lösen? Ist auf den Menschen Verlass, und zwar anders Verlass als bisher? Aber worauf, wenn überhaupt, sollen wir das Vertrauen in die Sozialverträglichkeit und Friedfertigkeit, ja in den Gemeinsinn der Spezies gründen, nachdem sie Jahrtausende das Gegenteil davon bewiesen hat. 11. Wie viele Grenzen braucht der Mensch? Dringend stellt sich im Augenblick frei nach Tolstois, wie viel Erde braucht der Mensch? Die entschiedene Frage, wie viele Grenzen braucht der Mensch, nicht nur um sich zu schützen, sondern auch um sie überwinden zu lernen, um zu überleben. Der Schutz ist der subjektive, meist sozial egozentrische Zweck. Die Überwindung ist der physische Wunsch des Überlebens, des Gedeihens, der alte Motor jeder Entwicklung. Schon in ihrem frühkindlichen Alter setzen wir den Menschenkindern Grenzen, um sie vor möglichen Gefahren und uns vor der Verantwortung zu schützen. Und die Kleinkinder halten sich meist an solchen Laufgittern aufrecht, um mit der Umwelt kommunizieren zu können. Gott schütze die Eltern, welche diese Grenzen nicht rechtzeitig entfernen, bevor die Kinder kräftiger werden und darüber zu klettern beginnen. Wir alle leben auf dem harten Boden der Realität, in der Ausgrenzung und Rassismus sich weiter ausbreiten und jedes falsche Wort zur Brandbombe werden kann und neue Opfer fordert. Es liefert all jenen, die es schon immer besser wussten und die echten Brandbombenleger mit Samthandschuhen anfassten, das Alibi dafür, den eigenen Keim zur nächsten Liebe mit eisernen Stiefeln in den Boden zurückzustampfen, noch bevor er wachsen und gedeihen kann. Wir wollen hoffen, dass die vielen freiwilligen Helfer, die derzeit in der Stunde der Flüchtlingsnot den Staat ersetzen, tatsächlich wieder Staat machen. Nicht nur in der Stunde der Euphorie und nicht nur in Deutschland. Gestern spät sah ich im Fernsehen eine junge, sehr junge Frau, die im Bahnhof Hamburg den Flüchtlingen geholfen hat. Und sie konnte nicht mehr, aber sie konnte auch nicht aufhören. Und sie sagte, es fehlen Menschen. Es fehlen Menschen. Nicht nur in Deutschland. Wir Opfer wollen, dass alle aus dem, was uns Opfern widerfahren ist, etwas lernen. Nur dann und wenn wir daraus lernen, hat unser eigenes Leiden und unsere Trauer vielleicht einen Sinn gehabt. Der Tod unserer Angehörigen und all der Blutzoll ist sinnlos gewesen und wird sinnlos bleiben. Es braucht viel Kraft, um das zu begreifen, zu ertragen und zu akzeptieren. Seit Beginn der Neuzeit und der Aufklärung müssen wir nicht durch Menschenopfer die Dämonen besänftigen, sondern sollen diese in der Propaganda unserer Politiker und Medien erkennen und bekämpfen, um ein stabiles Fundament für unser Haus, für unser Land, für eine bessere Welt zu errichten. Jede und jeder ist eingeladen und es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Ich danke Ihnen.
weiß gar nicht, was ich so richtig jetzt sagen soll. Ich bin sehr aufgeregt. Danke, Agiris, dass du gekommen bist. Danke, dass du so eine Rede gehalten hast. Und vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich mag gar nicht nach hinten gucken. Ich sehe so viele Menschen. Und ich sehe, dass es wahrscheinlich so eine Riesenveranstaltung in Mölln gar nicht gegeben hat. Bei der Organisation der Stadt Mölln. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Veranstaltung so eine große Resonanz hat. Wahrscheinlich wird der Bürgermeister, wenn er das hört, sein Amt abgeben und an uns übergeben, vielleicht weiß ich nicht, aber. Ich habe dein Buch gelesen, Agiris. Ich habe deinen Film auch gesehen. Und ich muss sagen, auch wenn ich möchte gerne diese Frechheit mir nehmen und sagen, der Weg von Mölln nach Distomo ist eine sehr weite Strecke, aber die Geschichten und unsere Geschichte, finde ich, deine und unsere, ähneln sich so nah, als ob der Weg von der Lippe zum Herzen, also so kurz ist. Und ich möchte auch sagen, irgendwie, dass ich, vielleicht klingt das gerade so frech, aber ich habe irgendwie meine Zukunft heute in dir gesehen. So. Genau so möchte ich auch. Weil wir heute beweisen, dass die Opferperspektive die wichtigste ist. Deswegen haben wir so eine hohe Resonanz, so viele Menschen, die hier sind, die solidarisch mit uns sind. Die Opferperspektive ist die wichtigste. Weil wir, wie du das schon eben gerade gesagt hast, wir sind nicht die Statisten, sondern wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Und das muss sich in ganz Deutschland gewaltig ändern. Alle Opfer und Überlebenden sollten auch ihre Geschichten vortragen können, dürfen. Die dürfen nicht mundtot gemacht werden. Ich habe, wenn ich das höre, dass einige Opfer und Überlebende natürlich abschließen wollen, ist auch okay, weil sie kein Vertrauen mehr haben, dass es aufgeklärt wird. Wenn ich jetzt über die NSU nachdenke, dass Frau Bulgaridis sagt, ich glaube nicht mehr, dass ich Antworten bekomme auf meine Fragen. Deswegen habe ich es aufgegeben. Auch wenn sich viele Leute dann freuen, dass es endlich unter dem Teppich gekehrt wird, ist es doch umso schlimmer, umso schrecklicher, dass dieser Mensch, der in Deutschland lebt und wahrscheinlich aufgewachsen ist, den Vertrauen in diesen Staat verloren hat. Das finde ich schrecklich und das Gleiche passiert bei uns allen, das Gleiche passiert auch bei uns. Und das muss sich ändern. Wir warten auf Antworten, wie vom ersten Tag bis zum letzten. Vor 50 Jahren, mehr als 50 Jahren, ist diese schreckliche Tragödie dir passiert. Die gleichen Forderungen, die du hast, haben wir auch. Also wir haben ähnliche Forderungen. Ich finde es nur schrecklich, dass seit 50 Jahren in Deutschland nichts verändert hat und die gleichen Forderungen gestellt werden können. Dass Opfer, die heute dieser rassistischen Anschläge zum Opfer werden, die gleichen Symptome tragen wie die Opfer von damals. Das finde ich schrecklich, dass man dagegen noch nichts unternimmt und nicht unternehmen wird wahrscheinlich. Und das muss aufhören. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viele Sätze gesagt habe, wie du das eben gerade rübergebracht hast. Ich weiß gar nicht, ob ich so positiv sprechen kann. Ich bin nicht ein Mann der großen Worte. Aber ich weiß, dass Opfer und Überlebende auch Menschen ziehen können. Und das haben wir heute gesehen. Und ich hoffe, dass wir auch in unseren anderen Veranstaltungen genauso viel Resonanz bekommen wie heute. Dass wir Stadt Mölln und auch anderen Städten zeigen können, dass Opfer und Überlebende standhaft sind, dass Opfer und Überlebende es auch mit eigenen Kräften schaffen können, eine Gedenkveranstaltung zu gestalten. Wie heute, morgen und die nächsten Jahre. Deswegen bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr alle hier seid und möchte nicht mehr so viel sagen eigentlich. Ich will nur noch sagen, wir werden es niemals vergessen und wir werden auch niemals verzeihen. Denn wir sind keine Statisten, wir sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Danke.
ist nicht so einfach jetzt zu sprechen, deswegen mache ich es kurz. Vielen Dank, Agiris, für deine Worte. Vielen Dank, Ibrahim, für deine Worte. Vielen Dank im Namen des Freundeskreises, dass ihr alle hier wart. Das ist wirklich total schön. Und genau, ich beende jetzt die Veranstaltung. Kommt alle gut und sicher nach Hause.
Ja, und das war es in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.